Tatort Pflege.
Guten Tag zusammen.
Hier sind für euch Liane und Annette.
Herzlich willkommen zum Tatort Pflege.
Wir haben heute einen Gast.
Genau, und der Gast, der ist André Steinmetz. Und wir haben André eingeladen, weil wir ihn persönlich kennen, weil er auch eine Besonderheit mit sich bringt. Und André wird sich auch gleich selber vorstellen. Und als erstes können wir ihn aber mal fragen, weil wir sind ja ein Pflegepodcast, welche drei Situationen er kennengelernt hat zum Thema Pflege, ob er selbst was erlebt hat. André.
Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, mein Name ist André Steinmetz. Ich bin 31 Jahre alt, jetzt seit ungefähr 5 Jahren blind. Und ich habe mit der Pflege schon in der ein oder anderen Hinsicht schon Erfahrungen gesammelt. Und die erste zum Beispiel ist der im Krankenhaus gewesen. Da hatte ich einige Aufenthalte aufgrund meiner Erkrankung an einem Glaukom, also dem grünen Star. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass ich als blinde Person natürlich deutlicher erklärt bekommen brauche, was genau jetzt passiert. Also wenn zum Beispiel aufgrund einer länger andauernden OP beispielsweise ein Thrombosemittel mir verabreicht werden muss, weil ich wahrscheinlich länger im Bett dafür liegen muss. Das muss mir natürlich mitgeteilt werden, was passiert und mir nicht einfach eine Spritze verabreicht werden sollte. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der mir schon passiert ist und das mir als Sehender natürlich noch nicht so klar gewesen war. Dann, ja, so in meinem Berufsalltag habe ich in einer Schule für angehende Pflegekräfte gearbeitet. Und da ist mir halt auch bewusst geworden, dass Kommunikation, also sowohl das, was man bekommt an Pflege, als auch das, was man benötigt, dass man das klar kommunizieren muss. Denn man kann das nicht mit Blicken oder Gestikulieren so ausdrücken, dass es das Gegenüber vielleicht so versteht, wie es gemeint war. Und das hat man immer mehr, merkt man, dass man halt nicht mehr auf das Visuelle zurückgreifen kann. Ja, und das Dritte, das ist sowohl im Pflegealltag als auch im alltäglichen Leben so, dass man auch sehr viel einerseits Verständnis, aber auch ja, Rücksichtnahme gegenüber anderen Menschen an den Tag legen muss. Denn viele Menschen auch noch in, da auch in andere, aus anderen Kulturen oder Gegenden, in denen vielleicht die sehbehinderte und blinde Menschen nicht so häufig anzutreffen sind, die haben entweder noch starke Berührungsängste oder sind etwas ungelenk im Umgang mit blinden Personen, soll also heißen. Da wird dann Hilfe angeboten, die entweder nicht zwingend notwendig wäre oder gar übergriffig gehandelt. Bedeutet also, man wird am Arm gepackt, irgendwo hingebracht, wo man vielleicht gar nicht hin möchte. Und das ist natürlich eine sehr, sehr teilweise sogar traumatisierendes Erlebnis für eine blinde Person. Und das ist mir leider auch schon selber passiert.
Faszinierend. Die drei Dinge, die du so gesagt hast, die fasse ich mal kurz zusammen. Das erste ist ja im Krankenhaus die Kommunikation, dass nicht einfach Tätigkeiten verrichtet werden. Und im zweiten hast du die Pflegeschule genannt, in der du ja auch gearbeitet hast. Super spannend, da wollen wir bestimmt gleich auch nochmal mehr hören. Da nanntest du das Wort gestikodieren, dass man nicht Gesten irgendwie benutzen kann, weil die siehst du natürlich nicht. Und das Dritte war auch sehr faszinierend, war ja dein Alltag, dass du quasi schon fast mit etwas permanenter Gewalt auch manchmal irgendwo hingeführt wirst und am Arm gepackt wirst, um dir Dinge zu zeigen oder dass du so etwas Ähnliches erlebt hast. Um es mal kurz zusammenzufassen.
Genau.
Mehrere Punkte, die hier dabei sind, die natürlich im Umgang mit blinden Menschen sehr wichtig sind in der Pflege.
Genau, dann starten wir doch gerne mal so geografisch von vorne. Du sagtest, du bist seit 5 Jahren erblindet. Wie ist das zustande gekommen?
Ich hatte als Kind bin ich an kindlichem Rheuma erkrankt und das ist sozusagen die Ausgangserkrankung, denn meistens geht ein frühes Erblinden, hat, wenn es nicht ein Unfall war, immer auch noch mit einer anderen Erkrankung einher. Das hat bei mir halt leider zur Folge gehabt, dass ich eine Uveitis hatte und die sich an meinen Augen, ja,
Uveitis, kannst du es erklären?
Das ist eine Entzündung im Auge, die sich jetzt im Hauptfall bei mir an der Regenbogenhaut gezeigt hat, die halt dann dazu führte, dass sich Dinge in meinem, also dass die Form im Auge, beispielsweise wo das Wasser abfließt, das Kammerinnenwasser vom Auge halt etwas verändert hat. Und das hat sich bis in mein frühes Teenageralter durchgezogen, entweder durch mehrmaligere Entzündungen und so dann mit 13, 14 ging es los, dass der grüne Star dazu führte, dass der Augeninnendruck nach und nach meinen Sehnerv sowohl links und dann auch später über die Jahre auch rechts im rechten Auge zerstört hat.
Okay, dann kommen wir zu den Situationen, die du beschrieben hast im Krankenhaus. Die gehen jetzt natürlich damit einher, dass du ja zunehmend blind geworden bist.
Genau.
Magst du uns mal berichten, was du dir gewünscht hättest im Umgang? Hm.
Was mir besonders irgendwie gefehlt hatte, war tatsächlich eine offene und ehrliche Kommunikation von dem, was A einerseits passiert und auch wie groß die, ja, Chancen sind, dass man das Ganze in den Griff bekommen kann. Besonders die letzten Erfahrungen, sowohl seitens der Pflegekräfte als auch der Ärzte, die haben damals nicht so wirklich, sind nicht darauf eingegangen, auf die Ängste und Sorgen von mir. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass sich immer mehr ein Misstrauen in mir aufgebaut hat. Denn es wurden mir entweder Erfolge mitgeteilt, die sich am Ende doch gar nicht so herausstellten, wie sie mir mitgeteilt wurden. Und es wurden auch Prozeduren, wie beispielsweise, dass mir einfach gesagt würde, ja, das Auge hält nach einer OP, ist soweit in Ordnung, er kann damit schon gucken, kann sich selber wieder verpflegen. Und das hat sich am Ende herausgestellt, dass das wahrscheinlich an meinem Auge zu Stress geführt hat und dadurch das Sehen sich nach einer Operation nochmals verschlechtert hat und das hätte verhindert werden können.
Okay, das ist ja auch dramatisch. Das macht ja auch was mit einem in der Persönlichkeit, wenn man nicht das gesagt bekommt, was man oder wenn das sich nicht erfüllt, was sozusagen einem prognostiziert wird. Und du erwähntest ja auch das Wort misstrauisch. Erlebst du das häufig als so ein typisches Charaktermerkmal?
Ich persönlich jetzt nicht so sehr, da ich auch im Zweifel mich in der Lage sehe, auch zu wehren. Das gilt aber tatsächlich für viele andere Menschen nicht. Also ich arbeite derzeit auch im Berliner Blindenverein, beim Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein. Und da habe ich halt tagtäglich mit Menschen, die gerade entweder mit der langsam fortschreitenden Erblindung zu kämpfen haben oder die gerade einen starken Sehverlust erlitten haben, bei denen merkt man, die sind stark verunsichert und sehr stark dann auch misstrauisch gegenüber anderen Menschen. Also die passen mehr und mehr auf ihre Wertsachen. Und ich habe halt genug Fertigkeiten während meiner sehenden Zeiten mitgenommen, dass ich mich auch in der Lage sehe, als blinde Person zumindest grundsätzlich noch zu wehren, wenn mir irgendwas ja an mir vielleicht mir getan werden soll. Das ist im Krankenhaus natürlich ein bisschen schwierig, weil da ist man natürlich gewissermaßen ausgeliefert und da ist man in einer besonders schwachen Position. Und wenn man dann auch noch mit einem Erlebnis wie
Warum
beispielsweise
besonders
ein.
schwache Position? Wegen der fremden Umgebung oder der Autorität?
Einmal das, dass eine entweder fremde Umgebung, Autorität, aber man natürlich sich so sehr in Sorge befindet, dass man hofft, dass die Person, die einen operiert und die einen danach auch weiter betreut, das Sehen wieder etwas restauriert. Das
Die
ist
Hoffnung.
natürlich vielleicht, ja, die Hoffnung ist ein sehr starker Punkt. Und wenn die durch den behandelnden Arzt oder durch die Pflegerinnen und Pfleger oder Arzthelfer halt ja einem nicht erfüllt wird, das bleibt natürlich nicht mehr als gewisses traumatisches Erlebnis dann da.
Also Kommunikation ist der Schlüssel. Um es nochmal zu positivieren, umso spannender ist es, dass du dich dann auch so beruflich in eine Pflegeschule gewagt hast und dort ja dann auch eine Zeit lang gearbeitet hast. Magst du uns davon mal berichten?
Ja, das war eine sehr, sehr schöne Zeit, denn ich habe dadurch gelernt, dass Menschen, die sich für diesen Beruf und für eine Pflegekraft, sei es in der Altenpflege oder als ja angehende Pflegekraft, dass die sich besonders dem Menschen ja widmen. Das fand ich ein sehr, sehr positives Erlebnis, dass ich gelernt habe, dass auch junge Menschen, wovon man meistens denkt, dass die eher nur auf sich oder auf was gerade cool ist, konzentrieren, dass es da auch sehr viele gibt, die sich, die anderen Menschen helfen möchten, die in schwächeren Positionen in ihrem Leben sind. Das fand ich ein sehr, sehr erfahrungsreiches Erlebnis und dass ich gelernt habe, beziehungsweise den Schülerinnen und Schülern zeigen konnte, dass eine blinde Person so wie jeder andere eigentlich ist. Sie kann arbeiten, sie kann einem auch mal was erklären, wovon man vielleicht selber nicht so viel Bescheid weiß. Und dass da ein Höchstmaß an Respekt auf beiden Seiten gezeigt wird. Das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Da habe ich ja dann unter anderem auch kleine Schulungen im technischen Bereich gehalten, wie man beispielsweise eine schöne Word oder PowerPoint erstellt. Und ich muss sagen, die Schülerinnen und Schüler haben das alle mit sehr viel Interesse und auch Engagement angenommen. Und ich kann diese Zeit nur als sehr positiv bezeichnen.
Oh, das klingt nach sehr viel Menschlichkeit.
Definitiv.
Du hast die Ausbildung auch schon in vollkommener Blindheit absolviert, was ja auch eine Besonderheit ist. Du bist IT-Kaufmann, ist das korrekt?
Genau.
Und hast bei der IHK sozusagen deine Ausbildung bekommen und hast die Pflegeschule als Praktikum genutzt, um da deinen praktischen Teil zu absolvieren. Wie ist das denn in der Ausbildung? Sind da viele blinde Menschen gewesen? War die IHK darauf vorbereitet, dass jetzt hier Menschen, die erblindet sind, so eine Ausbildung machen?
Eine sehr gute Frage, denn da ist mir so richtig erst bewusst geworden, dass es speziell in Berlin, was inklusive Angebote angeht, noch sehr schlecht bestellt ist. Also ich muss da ein klein bisschen davor greifen, bevor meine Ausbildung anfing. Da war ich bei verschiedenen Beratungsangeboten, entweder von der Agentur für Arbeit oder einer Beratungsstelle für sehbehinderte Menschen. Und die haben eigentlich unisono zu mir gesagt, ich solle doch bitte an eine spezielle Einrichtung gehen, wo sehbehinderte und blinde Schüler oder Auszubildende lernen sollen. Und das habe ich als einerseits irgendwie diskriminierend erachtet, empfunden. Und zweitens habe ich mir auch klar gemacht, ich muss mich aber später mal im Sehnenumfeld durchsetzen können, weswegen ich mir hier in Berlin was gesucht habe. Und das stellte sich auch nicht so als einfach heraus. Ich hatte dann glücklicherweise einen Ausbildungsträger gefunden, der dann zusammen mit einem Zentrum für sehbehinderte und blinde Menschen hier in Berlin kooperiert hat, der also dann eine gewisse Unterstützung im Alltag der Ausbildung für sehbehinderte und blinde Menschen zukommen ließ. Und da habe ich dann so rund noch 2 Jahre meiner dreijährigen Ausbildung absolviert, vor der IHK meinen Abschluss gemacht. Das war insofern ein spannendes Erlebnis, da ich 3 Mitglieder der IHK, des IHK-Ausschusses vor mir sitzen hatte, die noch nie eine blinde Person vor sich stehen hatten und die danach aber ganz fasziniert meinten, dass wenn sie das nicht von vornherein von mir mitbekommen hätten, als ich die Technik aufgebaut habe, dass sie nicht davon ausgegangen wären, dass ich überhaupt blind bin. Und die Arbeit in der Pflegeschule, das war, wie du schon richtig sagst, Annette, der praktische Teil meiner Ausbildung. Und deswegen, und ich hatte da auch schon ein bisschen was an Ablehnung erfahren müssen. Und bei der Pflegeschule habe ich tatsächlich dann das Glück gehabt, dass da zu dem Zeitpunkt Menschen am Steuer waren, die einem die Chance gegeben haben oder Chance geben wollten, sich zu beweisen. Und das muss viel häufiger noch in der heutigen Gesellschaft passieren.
Wahnsinn, also erstmal Respekt an dich. Aber da sind wir ja dann auch schon in den Punkt rübergerutscht in deinen Alltag. Du hast vorhin von der dritten Situation auch berichtet, dass man irgendwo hingezerrt wurde, wo man gar nicht hin möchte. Kannst du uns davon noch mal kurz berichten?
Oh ja, also das ist
Oh
bei
ja!
egal, ja, oh ja,
Okay.
das ist wirklich eine ganz große Sache, denn das musste ich auch dann mit Erschrecken feststellen, egal wie sicher man sich oder wie sicher eine blinde Person einem rüberkommt, egal wie selbstsicher, wie klar sie sich bewegt, sie wird immer noch fast tagtäglich angesprochen, ob sie Hilfe bräuchte. Oder wird auf eine ungestüme Art und Weise durch die Gegend bewegt. Das musste ich auch dann erstmal lernen, dass ich mich, egal wie sicher ich sein werde, mich immer mit solchen Situationen konfrontiert werde.
Verrückt,
Das
versteht
bedeutet also.
richtig. Die kommen auf dich zu, sehen dich und sagen, kann ich ihnen helfen?
Ja, aber
Aber an
nicht
sich
immer so
erstmal
wie
ja
ich.
gar nicht verkehrt, oder? Wenn man mal fragt,
Das
warum.
ist richtig. Das ist richtig, aber das war jetzt schon ein positiveres Beispiel. Also das gibt auch, das ist ein Großteil der Interaktion, aber sehr häufig hat man es auch jetzt. Ich habe das zum Beispiel sehr häufig, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und ich nur ein paar Zentimeter zu weit nach links oder rechts vom Eingang bei einem vorgefahrenen Bus stehe. Da kann es durchaus passieren, dass ich am Arm genommen werde, kommentarlos, und versucht wird, mich in den Bus zu hieven, auch wenn ich das sehr gut alleine schaffe. Und gerade dieses kommentarlose einfach anfassen, das war auch in der Corona-Phase etwas, was mich erstmal etwas verstört hat, kann man schon so sagen, weil sonst sich ja alle auf einen großen Abstand bemüht haben. Und
Wie
hier hatten sie dann
reagierst du denn
plötzlich nicht
dann?
so.
Wie
Ja,
reagierst du,
ich bin
wenn dich
noch,
so?
ich bin noch eine der zahmeren
Der
Garde. Also
Zahmeren.
ich werde in dem Sinne nicht sauer, aber natürlich schon etwas verstimmt. Aber ich sehe immer noch den guten Willen dahinter. Und es gibt viele andere sehbehinderte und blinde Menschen, die dann ungestümer reagieren, die dann natürlich ein Bild zeichnen vom Blinden, der keine Hilfe annehmen möchte. Und das stimmt ja wiederum auch nicht, weil man braucht immer mal wieder Hilfe. Das stimmt schon. Es gibt Situationen, denen braucht man einfach Hilfe. Und ich versuche da immer wieder in vorderster Linie zu sehen, dass mir gerade jemand helfen möchte, was ja grundsätzlich, wie du schon sagst, ja, nur positiv ist.
Du hattest erwähnt, ich gehe mal wieder ein Stückchen zurück, dass du mit 13, 14 so angefangen hast, deinen Sehnerv zu verlieren. Seit wann bist du denn vollständig erblindet?
Also wenn man es sehr genau nimmt, vom Lageso, den Bescheid habe ich jetzt seit 2018, deswegen spreche ich auch meist davon, dass ich jetzt, also seit 2018 offiziell blind bin. Bedeutet also, ich habe weniger als 2% Sehen auf dem besten Auge gehabt. Und so richtig los ging es, wo man schon hätte sagen können, das könnte man eigentlich schon zu blind zählen, war schon 2016. Also ich hatte 2015 im September meine Ausbildung zum IT-Kaufmann begonnen. Das noch in einem verhältnismäßig gut sehenden Zustand. Ein Auge war schon so, war schon stark zerstört, aber das rechte Auge hatte noch sozusagen dann die gesamte Aufgabe übernommen. Und das
Also,
hatte sich dann,
darf ich nachfragen,
ja.
heißt du hast einen Grad der Behinderung und einen Behindertenausweis und wie gestaltet sich
Genau,
das?
ich habe das sozusagen volle Programm. Also damals
Das
wurde
volle
dann
Programm, was
festgehalten,
bedeutet das?
ja, also ich habe einen Schwerbehindertenausweis mit 100 Grad, also mit dem höchsten Grad, der möglich ist, und eine Reihe von Merkzeichen, darunter B für eine Begleitperson, dass ich also zu manchen Veranstaltungen oder im öffentlichen Nahverkehr eine Person kostenfrei mitnehmen kann, dass ich steuerlich etwas vergünstigter da davon komme aufgrund der Erblindung, und auch, dass ich zum Beispiel ein Ticket für den Nahverkehr vom Land Berlin gestellt bekomme, so dass ich halt dennoch mich frei durch Berlin durchbewegen kann. Das sind unter anderem so ein paar hilfreiche Sachen, die das Leben als blinde Person in Berlin ganz, ja, ganz, ganz, oder in Deutschland allgemein ganz angenehm gestalten. Dennoch ist halt zum Beispiel, dass die Arbeitswelt den meisten noch verblieben, mir oder verschlossen geblieben, mir glücklicherweise nicht.
Genau, deine Buddies, die durfte ich ja auch schon persönlich erleben. Wir sind ja beide zusammen auf dem Konzert gewesen. Und
Richtig.
die Parkscheibe, die hilft auch immer wieder. So ist es nicht.
Absolut.
Das macht.
Was auch noch eine interessante Sache ist, das habe ich durch eine blinde Freundin gelernt, nämlich ihr Mann hatte sich dann mal ein neues Auto geholt, und man kann sich dann auch einen vor seinem Wohnort, kann man sich einen festen Parkplatz vom Land geben lassen. Das ist dann sozusagen eine reine Parkfläche nur für dann die Person oder für die Familie mit der blinden Person darin. Und da muss man leider auch sagen, das wird von vielen immer noch missachtet. Also wie häufig die schon die Polizei oder das Ordnungsamt rufen mussten, weil da jemand zu Unrecht parkte, ist auch eine eigentlich absurde Sache.
Ja, man sieht ja mit Bravour, wie du durch dein Leben dich kämpfst, beziehungsweise mittlerweile das ja auch sehr angenehm gestalten kannst. Du bist ein fertiger IT-Kaufmann, du hast einen Job beim ABSV, beim Blindenverein in Berlin, der dich täglich füllt mit neuen Aufgaben. Ich glaube, du bist da auch politisch mittlerweile aktiv und triffst da
Richtig.
auf unterschiedlichen Veranstaltungen Politiker und Politikerinnen. Und bevor wir gleich auch nochmal die Anne und ich nochmal einen Fall vorstellen wollen würden, also da geht es auch nochmal um ein Fallbeispiel über eine blinde Dame, wo du dich ja gerne nochmal mit aktiv beteiligen kannst. André, was hast du in der Zukunft vor? Ich weiß, du hast Pläne.
Ja, was mir sehr am Herzen liegt, ist halt das Thema Bildung, dass man auf dem Level, wo man sich jetzt befindet, dass man darauf nicht ewig sitzen bleiben sollte, sondern das Leben ist ja ein ewig währendes Lernen. Aber für mich ist das definitiv das wichtigste Thema, denn die Gesundheit beziehungsweise das Sehen und das schwindende Sehen hat mich auch an dem schnellen Bildungserfolg, zum Beispiel in Sachen Abitur oder Hochschulstudium, damals noch dran gehindert. Und jetzt bin ich in einer Situation, wo ich genau das gerne nachholen würde. Das bedeutet also, ich möchte gerne in Zukunft Weiterbildungen haben, mich zertifizieren lassen. Studium ist ein großes Thema dieses Jahr für mich. Und das würde ich dieses Jahr angehen. Und wie du schon richtig sagst, dann jetzt auch hier in Berlin ein bisschen aktiver auch im politischen Wesen werden, denn ich habe auch mit Schrecken feststellen müssen, dass viele Standorte wie oder viele öffentliche Einrichtungen, die hier in Berlin arbeiten, Barrierefreiheit, ja, dass da noch ein großer Teil zu tun ist und die meisten nicht wissen, wie sie es angehen sollen. Und da können die jede Unterstützung gebrauchen.
Okay, das klingt total toll. Das heißt, du willst auf jeden Fall noch was für die Gesellschaft tun, für Menschen mit Behinderungen wahrscheinlich schon vorwiegend ist der Fokus bei dir auf den blinden Personen, aber bei der Umsetzung denken wir dann doch an alle. Liane, du hast einen Fall mitgebracht und zwar geht es um eine erblindete und entweder schwerhörige oder taube ältere Dame.
Genau.
Ja. Erzähl.
Also, Frau Ludwig heißt die Dame. Sie ist 82 Jahre alt und ist seit circa 15 Jahren erblindet, also auch Altersblindheit durch Glaukom. Sie ist aber zunehmend taub, also trägt auch Hörgeräte, die sie natürlich auch immer wieder vergisst. Sie wird zu Hause von ihrem Mann gepflegt. Die sind seit 50 Jahren verheiratet, ist aber dann zu Hause gestürzt und kam in die Klinik, und hatte dann auch ein leichtes Hämatom, also eine Beule der Stirn. Keine Platzwunde oder ähnliches und wurde halt zur Überwachung, so wie es halt üblich ist, auch 24 Stunden da behalten. Und nun hast du ja hier die besondere Situation, dass dann auch der gesamte Pflegedienst überfordert war und man auch diskutiert hat über eine Sitzwache oder wie man jetzt so weiter damit umgeht. Die erste Nacht war dann erstmal noch relativ normal, aber sie hat sich dann auch kaum bewegt in ihrem Bett. Und morgens war dann halt schon so, dass beim Betreten des Zimmers berichtet wurde, dass man gar nicht weiß, wie man jetzt so kommunizieren kann mit ihr, so dass dann am ersten Tag auch nicht viel passiert ist. Erstaunlich war dann, dass am Nachmittag der Ehemann zu Besuch kam und gleich beim Türaufmachen Frau Ludwig sofort erkannt hat, dass er dort ist. Sie hat dann gesagt: "Ach, da bist du ja, endlich bist du da." Und dann gab es eine Riesendiskussion im Pflegeteam, wie denn das sein kann, dass sie das sofort erkannt hat, ohne dass er irgendwas gesagt hat. Und wie faszinierend es ist, sie war dann halt auch locker noch mal eine Woche auf Station, bevor über eine Entlassung nachgedacht werden konnte. Der Ehemann wurde zunehmend mit einbezogen, aber es ist halt auch ein super faszinierender Fall. Es ist ja auch selten, dass beide Sachen eingeschränkt sind, das Hören und das Sehen. Und das ist ja immer wieder ein Pflegethema, auch ein blinder Fleck in der Pflege. So. Und von dem her würde ich sagen, wir probieren es mal ein bisschen professionell durchzusprechen mit den neuen Kompetenzbereichen. Also, Annette, welche Kompetenzen oder welche Pflegediagnose fällt dir denn dann so im Kompetenzbereich 1 ein?
Ja, bevor ich dir darauf antworte, wollte ich André fragen, was er da
Ach.
vom Gefühl hat zu diesem Fall hat. Ja, was sein vielleicht jetzt nicht pflegeprofessionelles, keine pflegeprofessionelle Äußerung, sondern was sein Gefühl zu dem Fall ist.
Ja, tatsächlich eine sehr spannende Frage. Besonders der Part, dass das Team, Pflegeteam sich wundert, wie die Person das denn wissen kann, dass da der Mann jetzt plötzlich vor der Tür steht oder den Raum betritt. Denn das geschieht mir auch hin und wieder im Alltag, dass Menschen mich fragen, konnte ich jetzt wissen, dass zum Beispiel mein Chef durch die Tür gelugt hat. Und dann musste ich
Mysteriös,
erstmal
echt? Löset
erklären.
mal auf, löset mal auf. Wie
Ja,
geht das?
ich kann es anhand wirklich eines Beispiels eines, das mir vor kurzem erst passiert ist. Da hatte ich eine Schulung mit einer Schülerin zum Thema Android-Smartphones. Und dann wurde bei mir die Tür aufgemacht vom Büro und ich habe ein Atmen gehört. Und das Atmen war so schwer, das konnte nur mein Chef sein, der eben etwas schnaufend durch die Gegend rennt, weil er etwas mehr Gewicht mit sich rumträgt. Und
Du hast am
das
Atmen
und
deinen Chef erkannt. Das ist ja auch gut.
richtig. Richtig. Und da musste ich dann auch erstmal erklären, wie kann das sein? Da hat die Schülerin auch ganz verdutzt mich angesehen. Das konnte ich richtig spüren, dass sie völlig verblüfft war. Und an solchen Kleinigkeiten, also man kann auch Menschen am Gang, in der Schrittweise erkennen. Das kommt dann stark darauf an, auch beispielsweise welches Schuhwerk diejenige Person trägt. Also selbst an diesen Kleinigkeiten. Und
Aber
jetzt zu
auch
einem
am Duft,
speziellen
oder?
Fall.
Der Duft, das
Ja, das
Parfüm
auch.
oder so, ja.
Richtig, das ist auch sehr häufig, wenn jemand einen sozusagen Signature-Duft hat, der nur bei dieser Person, die nur diese Person trägt, das ist definitiv so. Also an vielen verschiedenen kleinen Cues kann man eine Person erkennen. Jetzt zu dem speziellen Thema, das du beschrieben hast, Liane. Das ist ein ganz schwieriges und da ist ja sogar eine Sprache entwickelt worden für Menschen mit Taubblindheit. Das nennt sich ja Usher. Die werden so genannt. Die haben das Usher-Syndrom. Und mit diese Art der Kommunikation, die ist wirklich schwierig. Also da ist man auf jeden Fall von einer großen Hürde, steht man vor einer sehr großen Hürde. Und da hab ich auch so meine Erfahrungen mit in meinen Schulungen, weil ich auch häufig mal Menschen, die sehr schlecht sehen, dann aber auch sehr schlecht hören, das hat wirklich, da muss man wirklich an seine Grenzen gehen, wie und sehr kreativ sein, wie man der Person etwas vermitteln kann.
Es gibt bestimmt dann, also ich weiß, dass es bestimmte Handzeichen gibt, die man in die Hand reinschreibt oder Berührungen, die bestimmte Symbolhaftigkeit haben. Zum Beispiel ein
Genau.
Oberarm fassen heißt es dann die Begrüßung sozusagen. Da gibt es dann halt bestimmte Hands-off zum Kommunizieren.
Ja, also
Ja,
total
und das muss man
spannend,
auch
ja.
erstmal lernen.
Ja. Ja, total spannend. Also auch die Braille, die ja zum typischen Blindsein gehört, muss man ja auch lernen. Das ist ja sind zwei Krankheitsbilder, wo man nochmal Kompetenzen erweitern muss, Sinne erweitern muss, weil andere ausgefallen sind, die das sozusagen ersetzen müssen. Da ist der Körper schon ein Wunderwerk. Ja, gehen wir mal zurück in den Kompetenzbereich. Kompetenzbereich 1, Pflegeprozess. Auf jeden Fall ist es eine ganz typische Pflegediagnose Blindheit. Das ist ja einfach so genannt. Ich glaube, man könnte hier aber echt gut den phänomenischen Ansatz wählen. Also das ist ja schon ein Phänomen, blind, taub und dann spürt man durch Gefühle, durch Erleben irgendwie, dass da jemand in der Tür steht, den man kennt. Und ich glaube, das ist das Wichtigere, dass wir da unseren Schülern eher das beibringen, dass oder eher das Verständnis dafür entwickeln, nicht jetzt einfach hier den Pflegeprozess, eine Pflegediagnose, Pflegeplan zu schreiben, sondern hey, der blinde Mensch, der spürt, wenn du da bist. Also dass denen das, glaube ich, klar ist, dass das so phänomenologisch ist. Klar gibt es da den
Absolut.
schriftlichen Teil, genau, aber hier können wir, glaube ich, richtig gut ins Deuten und Erleben gehen, das, was wir ja auch wünschen uns in der Ausbildung. Dass das halt bemerkt wird, dass da jemand in der Tür steht. Und du hast das, André, ich glaube, du hast da auch so ein paar Geschichten schon erzählt, dass Pflegekräfte einfach in den Raum einer blinden Frau kommen, sich nicht ankündigen und zack, ist der Lappen im Gesicht, weil einfach vergessen wird, dass sie es nicht sehen kann, beispielsweise, ne?
Ja, natürlich,
Ja,
also
also da.
viele.
André,
André?
bitte. Okay, also ja, also ich hatte von einer ehemaligen Mitauszubildenden, die zuvor erstmal eine Ausbildung zur Altenpflegerin fast komplett durchlaufen hat, nur zum letzten Abschlussprüfung ist sie nicht erschienen. Sie hatte sonst alles schon durch und hat auch viel dann einige Jahre natürlich in der Pflege gearbeitet und sie hatte genau so einen Fall, wo sie dann halt mitbekommen hat, dass Kolleginnen und Kollegen von ihr einer blinden Dame unangekündigt beziehungsweise das einfach eine Tür aufgerissen haben und die Frau dann von oben bis unten abgewaschen haben, ohne zu erklären, was sie jetzt genau machen. Und das hat die Frau natürlich zutiefst traumatisiert und verstört, weswegen sie sich nur noch sehr schwer geöffnet hat gegenüber den Pflegekräften. Und Das ist natürlich ein Top-Beispiel, wie man es nicht machen sollte.
Wahnsinn. Aber da merkt man wieder, dass es jetzt verschwimmt in den zweiten Kompetenzbereich, nämlich die Kommunikation und Beratung, die hier sehr elementar ist. Aber auch im ersten Pflegekompetenzbereich der Pflegediagnostik würde ich sagen, vielen wird jetzt die Sturzgefahr einfallen und die Fremdgefährdung im Krankenhaus der Dame. Man braucht hier einen starken Angehörigeneinbezug. Da sind wir schon wieder im Zweierkompetenzbereich der Kommunikation. Und wenn ich jetzt pflegerische Maßnahmen habe, dann bin ich natürlich absolut bei der basalen Stimulation oder Deprivationsprophylaxe. Was ja natürlich dann auch schwierig ist, wenn die Dame den ganzen Tag alleine im Zimmer ist und gar nicht viele Reize hat. Absolut interprofessionell muss man sich ja hier auch absprechen, wenn wir in den Dreierkompetenzbereich gehen, weil jeder im Team muss ja wissen, wie man mit diesem Phänomen umgeht. Man muss sich da auch abstimmen, nicht, dass dann drei Leute gleichzeitig ins Zimmer reingehen und dann jemand verwirrt ist, wer denn jetzt da alles im Raum ist und man vielleicht dann auch denkt, dass da dann jetzt 10 Menschen im Raum sind statt drei. André hast du ja bestimmt auch schon erlebt, dass dann übereinander hinweg gesprochen wird und es dann auch schwierig ist, wenn zu viele Menschen auf einmal da sind. Und dann haben wir natürlich noch das Gesetz. Auch hier haben wir in dem Kompetenzbereich 4, was André ja schon gesagt hat, den Behindertengrad, einen Behindertenausweis und entsprechend ja auch bestimmten Pflegegrad, den die Dame hat und auch jede Menge Hilfsmittel, die sie wahrscheinlich hat und die sie auch benutzen kann. Und in ihrer Häuslichkeit wird sie sich wahrscheinlich zurechtfinden, aber eben nicht in ihrem Zimmer. Somit muss sie im Patientenzimmer ja auch erstmal angeleitet werden, wo ist etwas und wie beschreibt man das? Wo ist der Teller auf 3 Uhr, auf 4 Uhr? Wo sind die Kanten? Wo steht was? Und somit muss man dann auch gucken, gibt es da entsprechende Kommunikationsmittel? Wie kann man mit ihr kommunizieren? Welche Assessment-Instrumente gibt es, um zu gucken, wie man ihr besser helfen kann? So, beim Kompetenzbereich des Gesetzes und Leitlinien und ethischen Leitlinien, die man ja in der Pflege auch so beachten muss, hat man ja echt viel. Und da können wir ja auch den André fragen, wie das so ist mit dem Grad der Behinderung und wie man den beantragt.
Genau, du hattest ja schon gesagt, André, du hast einen Grad der Behinderung, den höchsten, den es gibt. Aber wie bist du nur da rangekommen? War das einfach für dich? Musstest du dir da Unterstützung besorgen?
Also der grundsätzliche Prozess, der war jetzt vielleicht nicht so kompliziert, aber ja, Hilfe brauchte ich auf jeden Fall. Und um zum Beispiel das Merkzeichen B11 für blind zu bekommen, musste ich auch zum Lageso, zu einem Test bzw. Gutachten, der dann festgestellt hat, ob tatsächlich eine Blindheit im Gesetzessinne tatsächlich vorliegt. Und da kommt das Lageso einem sehr entgegen, dass sie tatsächlich sogar eine Fahrt einem stellen hin und zurück vom Wohnort. Aber es gibt auch noch andere Dinge, die man beantragen kann, beispielsweise auch die von mir schon erwähnte Busfahrkarte. Und das ist teilweise sehr absurd, denn es wird jährlich gefragt, ob sich am Zustand des Sehens etwas verändert hat, zum Positiven oder zum Negativen, weil sie dadurch das Land Berlin oder jede Verwaltung ja, hören möchte, ob man vielleicht plötzlich wieder sehen kann, was sehr absurd ist. Das kann nämlich bei manchen Personen einfach nicht stattfinden und das ist etwas am Verwaltungsorgan hier, das noch verbesserungswürdig ist.
Interessant, okay. Jetzt wohnst du ja alleine und du bist noch jung und fit, aber das kann sich auch im Zuge des Alters der Multimorbidität sich ändern. Da gibt es das Zauberwort Wohn Umfeld verbessernde Maßnahmen. Auch die müssen ja beantragt werden. Das heißt, es gibt Gelder, die da sind, um Wohnungen zu verändern, zum Beispiel das Badezimmer oder auch andere Dinge barrierefrei zu gestalten. Wüsstest du, wie das von sich, ja, wie das funktioniert?
Ich habe davon schon gesagt, das erzählt bekommen, aber tatsächlich wäre das jetzt ein Punkt, der sehr häufig auftritt, dass man halt nicht genau weiß, wo man es beantragen muss und wie da der Weg ist. Und tatsächlich wüsste ich es jetzt gerade nicht.
Ja, dann kannst du da Wissen zuzaubern?
Ja, also es gibt ja verschiedene Formen. Also man muss ja hier auch einmal nochmal unterscheiden zwischen diesem Plakativ quasi altersgerecht und behindertengerecht. Also altersgerecht ist ja das, womit viele Werbung machen, was an bestimmte DIN-Normen schon ein bisschen gebunden ist. Sozusagen habe ich einen Aufzug, wie breit sind die Türen, um mit dem Rollstuhl durchzukommen und so weiter. Und behindertengerecht heißt ja wirklich, Schwellen abzubauen und auch alle Behinderungen zu bedenken. Da gibt es halt konkrete Vorschriften, wie breit die Türen sein müssen, wie die Schwellen sind, ob da Schrägen dran sind. Auch diese Sehbeeinträchtigung zu minimieren mit verschiedenen Farbkontrastunterschiede, dass zum Beispiel eine dunklere Farbe um den Rahmen einer Tür ist. Da gibt ja auch Menschen, die nur halt dunkel sehen, sodass sie da dann bestimmte Dinge auch besser erkennen und Kanten auch zu einem Bahnhof besser erkennen. Und die Beantragung läuft hier auch folgendermaßen immer über die Krankenkasse, sodass man ja dann mit seinem Grad der Behinderung auch den Nachweis hat und halt auch einen Antrag stellen kann auf Umbaumaßnahmen. Das sind in der Regel an die 14.000 bis 15.000 € pro Jahr. So dass man auch natürlich nur einzeln vorgehen kann, weil so ein behindertengerechtes Bad ist, glaube ich, ein bisschen teurer, wenn man das ganz komplett umbauen muss. Also man dann auch gestaffelt vorgehen muss und dann ja auch Beratungen machen muss. In Berlin gibt es auch quasi eine einrichtungsbezogene Wohnung, die man auch besichtigen kann. Und ansonsten haben verschiedene Sanitätshäuser ja dazu auch immer Beratungen, welche ganzen Hilfsmittel es gibt oder Umbaumaßnahmen man überhaupt machen kann. Also der Baumarkt ist jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Da gibt es schon Spezialisten für. Und da muss man halt gucken, dass man den Antrag dann bei der Krankenkasse stellt.
Genau, ein weiterer Weg ist, wenn wir jetzt über die Pflegebedürftigkeit gehen und aufgrund einer
Genau.
Pflegebedürftigkeit den Antrag stellen, dann ist es die Pflegekasse. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist ein Pflegegrad. Und die wohnumfeldverbessernde Maßnahme muss sozusagen oder kann nur dann genehmigt werden, wenn auch wirklich klar ist, dass die Person zu Hause wohnen bleiben kann, dass die Umbauten die Pflege zu Hause erleichtern. Und dass es zum selbstständigeren Leben ermöglicht. Wenn diese drei Faktoren nicht zutreffen, das heißt, Pflegegrad 5 Personen liegt nur im Bett, kann es wirklich sein, dass Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen nicht, also nicht durchgeführt werden können, nicht genehmigt werden können, weil sie ja nicht zum selbstständigen Lebensführung sozusagen dazu beitragen, sondern sie würden rein der Pflegekraft oder der zu Pflegenden helfen und das ist nicht Sinn der Sache tatsächlich. Genau, das ist ein Rechtsbereich, also ist ein großes Thema. Hier sind wir jetzt im sozialen Gesetzbuch, wir sind im sozialen Gesetzbuch 11, Paragraph 40 unterwegs, aber das ist halt nur der Rechtsbereich Kompetenz 4. Wenn wir jetzt aber in den Kompetenzbereich 5 rüberschauen, dann sind wir bei wissenschaftlichen Erkenntnissen oder auch ethischen Dilemmata. Und der Fall gibt für mich schon so ein ethisches Dilemmata her. Weil ja auch das ganze Team, das ganze interdisziplinäre Team mit so einem Fall wahrscheinlich noch gar nichts zu tun hat und total überfragt ist. Wissenschaftlich betrachten kann man das Ganze auch. Hier gibt es aber wenig Leitlinien,
Doch,
außer
es
zum,
gibt eine Leitlinie vom Augenärzteverband,
das
vom
genau,
Bundesaugenärzteverband,
außer
aber
für die
eher zur
ärztlichen,
Behandlung
ja,
und
genau.
weniger zur Pflege. Aber es gibt so Standards, die verschiedene Häuser selber für sich gemacht haben, zur Pflege von sehbeeinträchtigten und behinderten Menschen, die so allgemein den sozialen Kontakt oder Vorlesen der Post oder Hilfsmittel oder beraten umfassen.
Und ansonsten kann man auf die
Ansonsten,
Expertenstandards Mobilität oder auch Sturz zurückgreifen, die ja
genau.
zwei große Risikofaktoren darstellen. Genau, und ansonsten gibt es halt wirklich ärztliche Leitlinien oder eigene Standards durch Pflegeeinrichtungen. Aber wir können ja auf das ethische Dilemma nochmal zurückgehen. André, was glaubst du als ein klein wenig Betroffener, also die Dame ist ja jetzt auch noch taub, könnte man ihr hier Gutes tun? Was glaubst du, könnte die Pflege tun?
Ja, ist ein wirklich schwieriges, gut, eine sehr schwierige Frage. Man muss auf jeden Fall die Kommunikation suchen. Also man muss klar besprechen, wie man vorgehen möchte, dass die Frau weiß, wenn nicht noch irgendwelche kognitiven Einschränkungen vorliegen, wie man, ja, wie sie es empfinden würde, wenn man diese oder jede Prozedur bei ihr durchführen würde, dass sie halt klar erklärt, was ihr helfen würde und was nicht, denn das ist nun mal ganz schwierig für sehende Personen, sich sowohl in den Gehörlosen als auch in den Sehbehinderten hineinzuversetzen. Denn das sind Erlebnisse oder Lebenserfahrungen, die man in der Regel ja nicht macht, sowohl weil man nicht auf diese Menschen trifft und weil man auch hoffentlich nie davon betroffen ist. Deswegen also Kommunikation wäre ein großes Thema. Dann wäre natürlich das Wenden an spezielle Stellen, wie beispielsweise bei uns hier in Berlin den ABSV. Wir haben da einen Sozialdienst, der eben in solchen Fragen auch mal beraten kann, wie kann man jetzt mit dieser Person am besten arbeiten. Dafür haben wir auch extra eine Person, die sich für Menschen mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen im Speziellen kümmert. Das ist auf jeden Fall, denke ich, eine große Hilfe, an die sich die fliegenden Personen wenden können. Und das Dritte ist halt offen sein. Einfach offen gegenüber dieser speziellen Kombination, auch dass der Großteil der Sinne nicht mehr bei einer Person verfügbar sind und dann kreativ werden. Sei es entweder durch Berührungen, die vorher abgesprochen wurden, dass man damit klar macht, was man machen möchte. Und ja, ich glaube, im Großen und Ganzen ist dann der Überbegriff Kommunikation, der hier das Wichtigste ist.
Ja, also ich würde auch daran denken, den Ehemann mit einzubeziehen, weil der muss ja auch irgendwie mit ihr kommuniziert haben. Aber trotzdem, welche Kommunikation ist immer so ein großes Wort? Kannst du konkrete Beispiele nennen, was man kommunizieren müsste oder wie man kommunizieren müsste? Weil sonst kann man sich vielleicht nicht viel drunter vorstellen.
Ja, das ist eben genau die Schwierigkeit, weil das wirklich eine sehr ja, einschränkende Kombination ist, diese von diesen zwei Behinderungen. Also was immer geht, ist halt der Weg der Berührung, dass man also beispielsweise sich so ein bisschen an der Sprache von Sehbehinderten beziehungsweise Menschen, Gehörlosen und blinden Menschen orientiert, dass man zum Beispiel mit der Frau bespricht, dass ein Griff an den Oberarm bedeutet, dass man jetzt entweder auf Begrüßung oder dass man ja, dass man jetzt irgendwohin mitkommen muss oder beispielsweise, dass man durch ein Klopfen an das Bett, was gefühlt werden kann, klar ist, ah, jetzt ist hier jemand. Also wahrscheinlich sehr stark das Taktile und das Gefühl hier anwenden, weil die Sprache eben nur begrenzt einsetzbar ist und mit Gesten zu arbeiten halt ja gar nicht. Also sehr viel über ja, taktil arbeiten. Wenn die Frau beispielsweise auch Braille beherrscht, dann ist das definitiv etwas, was man zu Rate ziehen sollte, dass man das, was man kommunizieren möchte, der Frau in Brailleschrift zur Verfügung stellt, dass sie das lesen kann.
Also nonverbale Kommunikation ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und die Frage ist halt Braille. Ja, da werden wir als Pflegekräfte ganz schön eingeschränkt sein. Es gibt keine Braille-Drucker oder Geräte, die uns zur Verfügung stellen. Oder zumindest kenne ich es nicht, dass das so gang und gäbe technisch da möglich ist. Aber auf jeden Fall gute Hinweise. Und gerade wenn man jetzt im Bereich der Augenchirurgie wäre, würde ich das eigentlich auch voraussetzen, dass das zum Beispiel auf den Stationen dort verortet wäre, weil da wäre das ja tatsächlich gut anwendbar. Oder wenn wir jetzt in Pflegeheime gehen, die speziell auf blinde Menschen ausgelegt sind, die gibt es ja auch in Berlin, auch da müsste das ja eigentlich Standard sein. Okay. André, es war ganz toll, dich hier im Podcast gehabt zu haben. Und du hast dein Leben toll dargestellt, dein Werdegang dargestellt aufgrund deiner Erkrankung. Sind dir Steine in den Weg gelegt worden, die du weg oder beziehungsweise beiseite gestemmt hast? Wir haben über einen Fall gesprochen, der in der Pflege auch so vorkommen kann. Und es war auf jeden Fall ganz toll, dich da zu haben.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Podcast.
Dankeschön.
Danke, André. Und wir wünschen dir weiterhin ganz viel Menschlichkeit und Respekt.
Dankeschön.
Genau. Wir sind in 2 Wochen wieder für euch da. Ihr findet uns auf den Social Media Accounts mit Tatortpflege-Podcast und schaut doch einfach rein. Wir veröffentlichen da, welche Themen als nächstes kommen und ja,
Sind
Liane.
ganz gespannt, genau. Schaut rein, liked uns, folgt uns, schreibt uns einen Kommentar oder eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis
Genau.
bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.